Das Evangelium vom Zusammentreffen Marias mit ihrer verwandten Tante, wie auch immer Elisabeth, endet mit einer Seligpreisung. Derer gibt es eine ganze Menge. Sie kennen sicherlich die bekanntesten aus der Bergpredigt Matthäus 5. Um diese Seligpreisung zu erklären, muss ich einen etwas größeren Bogen spannen. Fangen wir an bei einem Bekannten von mir, Daniel, der in der Pharmabranche tätig ist. Nach dem Studium hat er angefangen bei einem großen Weltkonzern und es hat sich sehr gut entwickelt für ihn. Er ist aufgestiegen, ist Gruppenleiter geworden, hatte um die 10 Menschen, die in seinem Team mit ihm gearbeitet hatten, und es war eigentlich alles gut. Er war zufrieden damit, was er zu tun hatte, mit seinen Aufgaben, und dachte, dass das so weitergeht. Gut, es gab ein paar Sachen, die nicht so rund gelaufen sind, aber das ist ja immer so. 2 aus seinem Team machten ein bisschen Schwierigkeiten. Der Chef war auch nicht immer so nett und ließ ihn ab und zu mal auflaufen vor der Hierarchie, wenn es mal wieder um Umsatzziele und Kosteneinsparungen ging. Man kennt das ja. Für Daniel war das eben so die Welt, wie sie ist, und er kam ganz gut damit klar und war eigentlich zufrieden mit seinem Job, bis das Telefon klingelte vor ein paar Monaten und die Konkurrenzfirma anrief, ihm ein Angebot machte, das durchaus interessant war zum Ende des Jahres, zum Beginn des Neuen. Da begann es in ihm zu arbeiten. Die letzten Wochen jetzt sind für ihn immer mühseliger geworden und er sehnt den Donnerstag herbei, dass er endlich die Akte zuklappen kann, seine Kiste nehmen und das Büro verlassen, weil die Mitarbeiter immer schwieriger werden, weil der Chef immer ekelhafter wird, weil die Situation immer unangenehmer ist und er sich wirklich danach sehnt, das Alte zu verlassen und das Neue zu beginnen, aufzubrechen, Dinge loszulassen. Das ist gut biblisch. Wissen Sie, bei Lukas, ich habe ja auch gerade Lukas gelesen, 13 Kapitel weiter, im 14. Kapitel gibt es die Stelle, wo es heißt, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst du dich trennen von deinem Besitz, deinem Acker, deiner Familie, deinen Eltern, deinen Kindern, sogar deiner Frau, steht bei Lukas, ansonsten bist du seiner nicht wert. 14,26 entspricht dir der Lebenswirklichkeit, einfach aufzubrechen, Dinge hinter sich zu lassen. Es gibt aber auch die gegenteilige Lebenserfahrung. Eine andere Bekannte, Emma, hatte auch wirklich alle Möglichkeiten im Leben, die man sich vorstellen kann. Blitzgescheit, groß, schlank, schnell, ist sie in der Weltgeschichte herumgereist und hat mal in Südamerika, mal in Australien, mal in Asien gearbeitet und war damals nicht besonders fromm, hatte hier eine Affäre, dort eine Beziehung, eigentlich alles super, viel Geld verdient, viel Anerkennung, viel berufliche Bestätigung, privates Glück, traumhafte Urlaube, wo man sich das immer alles so vorstellt. Aber etwas in ihr blieb offen als Frage. Und wie es der Zufall so will, traf sie in Brasilien einen Mann aus ihrer Heimatstadt, in den sie sich dann tatsächlich auch verliebt hat, und nun steht eine Hochzeit an. Sie ist bereit, ihr beruflich herausforderndes, spannendes Leben mit ihrer Vielsprachigkeit und allem, was dazugehört, erstmal aufzugeben. Und sie weiß, so schlau ist sie, dass Heiraten nicht immer so einfach ist. Also in jeder Ehe gibt es eine Situation, wo ich denke, es geht nicht weiter. Kinder sind schön, aber es gibt auch Situationen, nicht das in der Pubertät, wo man sich denkt, morgen bringe ich sie um. Und so wird es auch dieser jungen Frau gehen, wenn sie jetzt Mitte der 30 dieses ganze Paket annimmt. Das ganze Paket mit allem, was leicht und schwierig ist, hat auch einen theologischen Namen. Es ist das Kreuz. Und so steht eben auch bei Lukas im 14. Kapitel, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Komisch. Also steht in der Bibel, dass ich aufbrechen soll und dass ich ankommen soll. Man kann sagen, das ist abhängig vom Charakter. Es gibt einfach Typen, die wollen immer die Ärmel hochkrempeln und aufbrechen und was Neues anfangen. Und es gibt Menschen, man sagt mir gerade auch in dieser Ecke Deutschlands, die am liebsten ihr Heimatdorf nie verlassen würden und nur das Mädchen aus dem Kindergarten heiraten, das sie mit 3 Jahren zum ersten Mal gesehen haben. Menschen sind verschieden. Lebenssituationen sind verschieden, natürlich. Und sie merken, dass die Bibel ein heiliges Buch ist. Weil wenn ich eine Aussage und eine andere treffe, die beide überhaupt nicht zusammenpassen, sondern paradox sich ausschließen, dann riecht das nach Weisheitsliteratur. Und die beiden Sätze, die ich Ihnen zitiert habe, Lukas 14, 26 und Vers 27, die folgen direkt aufeinander. Jesus sagt, wenn du nicht alles hinter dir lässt, kannst du nicht mein Jünger sein. Und er sagt, wenn du nicht alles auf dich nimmst, kannst du nicht mein Jünger sein. Da wird einer mal schlau draus. Wenn Jun an dieser Stelle, die Sie vorhin gehört haben, Elisabeth ihrer Verwandten sagt, selig bist du, dann hat das damit zu tun. Dinge aufzugeben und sich auf Dinge festzulegen. Beides trifft auf Maria zu. Selig bist du, weil du geglaubt hast, dass sich erfüllt, was Gott dir gesagt hat. Selig bist du, weil du es ernst nimmst. Selig bist du, weil du Gott vertraust. Selig bist du, weil du es glaubst. Dieser Satz hat mich ehrlich gesagt wie eine Keule getroffen, als wir das am Donnerstag im Dienstgespräch gemeinsam meditiert haben. Sie sind es gewöhnt, schreckt Sie nicht weiter auf. Aber wenn ich jetzt mal den Test machen würde und fragen würde, Sophia, deine Mutter sitzt neben dir, wenn sie was sagt, tut sie es dann? Vertraust du ihr oder gehst du davon aus, dass das nie passiert? Meistens vertrauen Töchter ihren Müttern. Und hinter mir sitzt Cecilia. Und wenn ich sie fragen würde, wenn dein Vater dir irgendwas sagt, vertraust du dann, dass das passiert? Oder gehst du davon aus, dass er das nie so machen wird? Wird sie sicherlich auch sagen. Ich gehe davon aus, dass das so passiert. Gerade bei meinem Papa, der ist so. Warum gehen wir selbstverständlich davon aus, dass unsere leiblichen Mütter, unsere leiblichen Väter natürlich das tun, was sie sagen. Ich vertraue ihnen, aber bei Gott kommt mir das überhaupt nicht in den Sinn. Das ist so selten, dass es in die Bibel geschrieben werden muss, dass Maria das tut, dass sie dieses Vertrauen hat. Selig bist du, selig heißt, du hast dich für das Richtige entschieden, das Wichtigste, das höchste Gut hast du für dich in Anspruch genommen. Du hast es raus, Maria. Du hast dich einfach in einer richtigen Art und Weise entschieden. Du bist da, bereit für Gott, was er von dir will und bereit, was deine Verwandte Elisabeth braucht. Worauf kommt es an? Loslassen oder sich festlegen? Weggehen oder ankommen? Das höchste Gut, um das es hier geht, ist Jesus. Das haben Sie gehört in der ersten Lesung. Micha, 5. Kapitel, der einzige Ort im Alten Testament, wo Bethlehem genannt wird und den Juden klar war, der Messias muss aus Bethlehem kommen. Warum misstraue ich Gott? Warum traue ich ihm nicht zu, dass er das tut, was er sagt? Es gibt eine ganz einfache Antwort, die haben Sie schon 100-mal gehört. Ursünde, Erbsünde. Wir Menschen laufen einfach nicht rund. Das christliche Menschenbild sagt, der Mensch ist irgendwo in sich aus dem Schwung geraten. Ich will nicht sagen, dass wir defekt sind oder verletzt sind, aber an unserer Natur hat sich etwas verdreht, was zurückgedreht werden müsste. Ich kann zurückkommen aus dem Misstrauen in das Vertrauen. Gott hat dafür ein Sakrament eingesetzt, das heißt Beichte. Und gerade wenn Sie jetzt den Blick auf Weihnachten richten, auf alles das, was da kommen wird, ist auch die Frage, bin ich bereit, dieses höchste Gut anzunehmen? Ich habe das Misstrauen in mir und ich kann es heilen lassen. Der Ort der Heilung ist die Beichte. Ich kann mir dieses Urvertrauen neu schenken lassen. Es wird nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal funktionieren, aber wenn ich in diesen Prozess eintrete, passiert in mir Erlösung. Ich habe einen schönen Cartoon gesehen diese Woche, wo Eltern mit einem kleinen Knirps durch die Straße gehen und fragen, na und was bringt dir das, weil Christkind? Und der kleine Knirps sagt, Erlösung. Auf diese Antwort werden sie wahrscheinlich meistens etwas länger warten dürfen. Ich möchte sie sensibilisieren dafür, worum es bei Erwachsenen an Weihnachten geht. Es geht nicht um Nostalgie, es geht nicht um ein kleines Kindlein an einer Wiege. Es geht um sie. Es geht um ihr geistliches Leben. Es geht um ihre Bereitschaft, diesen Gott anzunehmen. Der macht sich so verletzlich und klein, damit sie ihm vertrauen. Damit sie es können, gibt es ein Sakrament. Die Kirche hat früher selbstverständlich verlangt, dass es in die Vorbereitungszeit für die Hochfeste fest dazugehört. Das ist nicht ersetzbar durch einen Bußgottesdienst oder Ähnliches. Gott möchte jedem Heil und Heilung zukommen lassen. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, es auszuprobieren. Amen.